In meiner Praxis begegne ich diesen Kindern jeden Tag. Zum Ersttermin erscheinen mindestens ein Elternteil und das Kind. Wenn ich in den Warteraum gehe, um sie zu begrüßen, kann ich in der Regel nur den Eltern die Hand geben. Das Kind registriert mich nicht, es schaut nur kurz auf und spielt weiter bzw. daddelt auf seinem Handy. Als nächstes möchte ich das Kind erst einmal alleine kennenlernen, ohne die Eltern. Ich bitte es also mitzukommen. Doch bis das Kind meiner Aufforderung Folge leistet, vergeht einige Zeit. Erst spielt es noch ein wenig weiter oder tut so, als müsste es aufräumen. Die Älteren verstauen umständlich Handy und Kopfhörer in einer Hosentasche. Ich kenne das schon und warte deswegen nebenan in der Anmeldung. Wenn das Kind dann endlich kommt, geht es in 3 von 4 Fällen betont langsam. Ich als Person werde kaum wahrgenommen. Dieses Verhalten ist nicht etwa ein Zeichen dafür, dass ein Kind schlecht erzogen wäre. So viel möchte ich an dieser Stelle schon sagen. Mit Erziehung hat das Phänomen, das ich in diesem Buch beschreibe, rein gar nichts zu tun. Es handelt sich um etwas viel Tiefgreifenderes und Fundamentaleres. 1990. Ich weise der 10-jährigen Alexa im Untersuchungszimmer einen Stuhl. Nimm bitte rechts auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch Platz. Sie setzt sich auf den Stuhl und schaut mich erwartungsvoll an. Wenn ich sie in einer späteren Untersuchung bitte, hüpf mal auf einem Bein zum Fenster, dann tut Alexa das. Als sie am Fenster angekommen ist, dreht sie sich zu mir um, um in meinem Gesicht zu lesen, ob es so in Ordnung war. 2017. Ich weise dem 10-jährigen Louis im Untersuchungszimmer einen Stuhl. Nimm bitte rechts auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch Platz. Obwohl ich zusätzlich auch noch mit der Hand auf den Stuhl zeige, bleibt Louis neben dem Stuhl stehen und fragt, meinen Sie diesen? Ich muss mehrmals wiederholen, nimm doch bitte Platz. Es dauert eine Zeit, bis Louis endlich sitzt. Wenn ich ihm dann sage, hüpf bitte auf einem Bein zum Fenster, fragt Louis, meinen Sie das da drüben? Dabei befindet sich in dem Untersuchungsraum nur ein einziges Fenster. Seit über 30 Jahren kommt jede Woche im Schnitt ein gutes Dutzend Kinder und Jugendliche zum ersten Mal zu mir in die Praxis. Es sind über die Jahre Tausende gewesen. Während Alexa sich noch problemlos auf den rechten Stuhl gesetzt hat, sieht es 2017 ganz anders aus. Es ist fast schon wie ein Naturgesetz. Ein Drittel der Kinder landet auf dem linken Stuhl, ein Drittel fragt den hier und das letzte Drittel macht irgendetwas anderes, nur nicht sich setzen. Das erstaunliche Unvermögen, sich einfach auf einen Stuhl zu setzen, betrifft nicht nur ältere Kindergartenkinder und Grundschüler, auch Teenager scheinen nicht zu wissen, wo links und rechts ist. An ihrer Intelligenz kann das nicht liegen. Es sind ganz normale, durchschnittlich bis hochbegabte Kinder. Nur selten ist eines dabei, das tatsächlich neurologische Auffälligkeiten aufweist. Nur in 2 bis 4% der Fälle ist die Ursache der Verhaltensauffälligkeiten von Kindern hirnorganisch bedingt. Warum klappt es dann nicht mit dem Hinsetzen? Auch in den Familien ist es normal, dass Kinder die von den Erwachsenen gestellten Aufgaben entweder sabotieren oder nur nach doppelten und dreifachen Aufforderungen ausführen. Man muss nur an die Auseinandersetzungen denken, wenn ein Kind oder Jugendlicher daheim mal den Tisch decken oder sein Zimmer aufräumen soll. Viele Eltern haben es daher schon aufgegeben, von ihren Kindern eine Beteiligung im Haushalt einzufordern. Die Frage ist, was hält Kinder vom Kindergarten bis ins hohe Teenageralter hinein davon ab, einfachste Aufgaben zu erfüllen? Sie sind ja nicht dumm. Statt mit ihrem Umfeld zusammen an einem Strang zu ziehen, was allen Beteiligten gemeinsam viel Freude machen würde, schinden sie unwillig und lustlos Zeit durch ständige Rückfragen und andere Verzögerungstaktiken. Um 1990 sah das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen in meiner Praxis noch ganz anders aus. Sobald ich den Warteraum betrat und die Eltern begrüßte, realisierte ein Kind bereits ab 3 Jahren, ich bin in einer fremden Umgebung, da kommt ein fremder Mann rein, der grüßt meine Mama und meinen Papa. Es stand dann auf und stellte sich neben seine Eltern, denn bei ihnen fühlt es sich sicher. Genau dies ist das Verhalten, das man bei einem normal entwickelten Kind in diesem Alter erwarten kann. Ein Kind ab dem 5. Lebensjahr grüßte mich zurück, weil es sah, dass es seine Eltern auch taten. Auf meine Aufforderung hin kam es problemlos mit mir mit. Ein rascher Blick auf die Eltern zeigte ihm ja, dass es in Ordnung war. Ich konnte das Kind vorgehen lassen. Häufig war es etwas flotter drauf, so dass ich es schon mal etwas abbremsen musste. Im Untersuchungsraum nahm das Kind den zugewiesenen Stuhl ein. Mit 5 Jahren kein Problem. 1990. Ich frage den 5-jährigen Alex, ob er schon zählen kann. Er bekommt große Augen und nickt eifrig. Dann leg mal los, sage ich. Alex fängt an zu zählen und wird von Zahl zu Zahl stolzer und größer. Als er bei 15 angekommen ist, hat er rote Backen und ist ganz bekümmert, dass es nicht mehr weitergeht. Auch die Fragen nach seinen Geschwistern beantwortet er ausführlich. Als ich ihn auffordere, von seinen Freunden zu erzählen, ist er kaum mehr zu stoppen. Heute haben wir fast schon vergessen, dass Kinder früher einmal schwingungsfähig, das heißt begeisterungsfähig waren. Wer weiß, wenn ich nicht genaue Aufzeichnungen aus dieser Zeit hätte, vielleicht könnte auch ich mich nicht mehr daran erinnern und die Sätze, die den 5-jährigen Alex beschreiben, als nostalgische Anwandlungen abtun.